Also in Nepal, wo das riesen Erdbeben war, eigentlich hat man von Delhi eine Stunde bis nach Nepal im Flugzeug. Ich hatte 24 Stunden. Wir mussten irgendwie zweimal anfliegen, sind gekreist über die Landebahn. In Kathmandu haben wir nicht landen, weil die Landepiste ist halt auch vom Erdbeben betroffen war. Wir sind wieder zurückgeflogen.
Was machst du in solchen Situationen, wenn du Angst hast?
Und dort in dem Gebiet, wo ich war, ist die Hauptdelikatesse sind dickärschige Ameisen gewesen. Hormigas culones. Und da habe ich natürlich gewusst, wem ich die kann mitbringen kann. Also ich bin mit dem Rajabhaksa dort am Tischende gesessen, habe ein Radiointerview geführt und das Problem war am Schluss, gewesen, wir haben Suppe serviert bekommen und die hat so geschlürft, dass wir einfach nichts von diesen Aufnahmen können brauchen, weil es immer die Schlürfgeräusche drauf hat.
Das ist der Politkuchen mit mir, Michael Elsner, Satiriker und Politikwissenschaftler, und der Karin Wenger, Journalistin und Buchautorin. Durch welche Brille sehen wir unsere Welt? Wie berichtet unsere Schweizer Medien über das, was in anderen Ländern passiert? Wer bestimmt darüber, was wir mitbekommen und was nicht? Das alles prägt ja irgendwie unser Bild von der Politik von anderen Ländern und es beeinflusst so eigentlich auch die Entscheidung der Schweizer Politik. Und darum möchte ich heute reden mit Karin Wenger. Sie berichtet seit ganz vielen Jahren als Journalistin aus dem Ausland. Sie hat berichtet aus Afghanistan, Syrien, Myanmar, aus dem Nahen Osten, aus Indien, aus vielen Ländern in Südostasien. Sie macht das für Medien wie SRF, NZZ, Reportage, Magazin, ganz viel mehr. Momentan berichtet sie vor allem für ihren Podcast aus der Karibik. Karin, schön bist du da.
Danke.
Für mich bist du viel mehr als eine erfahrene Auslandkorrespondentin. Ich würde dich beschreiben als Mensch, der mir und uns den Horizont erweitert, einem auf Reisen mitnimmt, mich mit anderen Menschen und der Welt verbindet. Karin ist eine ganz nahe Freundin von mir und es gibt mega viel, was ich mit dir gerne besprechen würde. Zum Beispiel auch würde ich gerne reden über dein aktuelles Vorhaben, über den Pazifik zu segeln. Aber jetzt heute einfach mal so zum Anfangen gehen wir dem Thema noch, wie schafft eine Auslandkorrespondentin die absolut längste Einführung für einen Gast, den ich je gemacht habe. Du bist gerade für so einen kurzen Besuch zurück in der Schweiz. Bist du in den letzten Jahren ganz viel im Ausland am Leben gewesen. Kannst du mir beschreiben, wenn du so in der Schweiz an mich ankommst und das erste Mal so richtig die Luft einschnaufst?
Und da habe ich schon auch gemerkt, ich bin irgendwie nicht mehr so eine sympathische Person geworden. Also weil ich einfach gemerkt habe, ja, also ich schätze sie überhaupt mal. Also wenn man ja irgendwie drin aufwächst, dann ist das einfach das Normale. Und man schätzt das Normale meistens auch nicht. Aber ich muss auch sagen, ich habe wie weniger Toleranz dann für die Kleinlichkeiten und zum Teil auch für die kleinen Diskussionen. Also ich mag mich erinnern, ich bin in Ramallah gewesen. Das ist jetzt doch schon 20 Jahre her. Ich habe dort gewohnt und dort auch noch studiert. Und dann hat es bei uns eine Diskussion gegeben über Froschrettung. Also dass dann die Strassen mit Hägli und so versehen worden sind. Und das war ein mega Politikum gewesen. Und ich habe das dort auch meinen Freunden erzählt in Ramallah. Und die haben gemeint, ich mache einen Witz. Also das einfach, ich meine, das ist einfach unmöglich. Und dort habe ich wirklich gedacht, ja, es ist irgendwie mega absurd und gleichzeitig wunderschön, dass wir so Probleme haben können. Also wir können uns Probleme leisten auf einer Detailebene, wo sich andere einfach gar nicht darum kümmern können. Und wahrscheinlich ist uns das einfach nicht genug bewusst, wie privilegiert wir sind in unseren Problemen, die wir haben. Auch in der Demokratie.
Stell mir vor, jetzt auch bei dem Froschhagel, den es dort gegeben hat, da hat ja genau eine Korrespondentin wahrscheinlich von SRF darüber berichtet. Und ich finde das irgendwie noch spannend. SRF hat ja ein KorrespondentInnen-Netz auch in der Schweiz. Also da wird ja quasi jede Region abdeckt in der Schweiz mit Leuten. Und da gibt es aber auch so die AuslandkorrespondentInnen. Eine von denen bist du über viele Jahre. Und du bist dann einfach so Korrespondentin über Südasien, also irgendeinen Raum also mit 1,5 Milliarden Menschen.
Gigantisch, ja. Also, wenn, unmöglich.
Stell dir mal so gegenüber, okay, da gibt es eine Zentralschweiz-Korrespondentin, die auch so ein bisschen Themen sucht und man darüber berichten könnte. Wenn du so viele Länder hast, so viele Leute, die dort leben, wie suchst du dort aus, über was willst du oder müsstest berichten?
Also ich muss sagen, im ersten Jahr bin ich einfach ultimativ gestresst gewesen, permanent. Und dann habe ich gefunden, okay, jetzt muss ich irgendetwas machen, sonst halte ich das nicht durch 6 Jahre. habe ich angefangen zu meditieren und Yoga machen. Das hat schon mal ein bisschen geholfen.
Das war in Neu-Delhi?
Ja, das war in Neu-Delhi. Ja. Und also eben, dort war das Leben einfach wahnsinnig anstrengend gewesen, oder? Weil es ist einfach nie, die Sachen haben nie funktioniert. Also das Internet ist wieder abgelegen und dann ist irgendwie der Wassertank wieder umgestürzt gewesen und so weiter. Also das Leben war einfach anstrengend gewesen.
Also nur schon basic, um überhaupt irgendwann ins Recherchieren
zu kommen. Ich hatte das Gefühl, ich bin wirklich auf diese Recherchereise gegangen, um mich erholen. Weil ich dort einfach mal ein Hotelzimmer hatte und das Wasser hat funktioniert. Und ich habe, ja, es ist einfach, das Zeug hat funktioniert. Und ich habe mir vorgenommen im ersten Jahr, also ich hatte dort Länder hatte, wie Afghanistan, Pakistan, Indien, Bangladesch, Nepal, Sri Lanka und Malediven. Aha. Und ich habe mir einfach vorgenommen.
Dann haben sie dann schon ganz viele Länder, die recht viel Stress produziert, vielleicht auch, um darüber zu berichten. Aber noch Malediven. Schau, da genau. Einfach gang einmal im Jahr, mach einen Tour im Bericht.
Leider hat es nicht gerade einen Putsch gegeben.
Genau. Ah, da wirklich?
und ich habe mir einfach vorgenommen, ich muss herausfinden, zuerst mal, wie schmecken die Länder, wie ticken die Leute, was essen die, was haben sie für Probleme. Und für das muss ich hinreisen. Also ich bin im ersten Jahr, glaube ich, ich bin die Hälfte der Zeit bin ich gereist. Und dann habe ich einfach vorgenommen, irgendwie jedes Land zu reisen. Und dann natürlich dann immer diverse Geschichten einfach vorbereitet. Da habe ich mich natürlich vorher einfach informiert über lokale Medien. Was wird da berichtet? Was könnte das für Geschichten sein? Ich habe meistens mit lokalen Journalisten zusammengearbeitet, die mir auch geholfen haben, die auch übersetzt haben, die grosse Notizbücher hatten mit vielen Adressen. Also hatte ich sehr viel Freiheit gehabt, gerade weil eben Südasien so weit weg ist von der Schweiz, dass einfach in der Schweiz in der Redaktion hat niemand irgendeine Ahnung von Südasien und das hat mir eine unglaubliche Freiheit auch gegeben, zum Themen zu bestimmen. Das war sicher im ersten Jahr noch ein bisschen mehr nach Zufallsprinzip gewesen, oder ich musste es einfach herausfinden und erarbeiten. Und dann hat es natürlich schon so Themen gegeben, über die Hani müssen berichten. Also
wie sie in der Schweiz gesagt haben, du müsstest, oder einfach, weil es so gross
war? Nein, weil es so gross war. Also, natürlich Wahlen, der Krieg in Afghanistan, das war einfach ein Must. Ja. Dann hat es in Pakistan riesige Überschwemmungen gegeben, dort musste ich auch hin. Nepal, gigantisches Erdbeben. Also es sind dann Fabrikzusammensturz, Rana Plaza in Bangladesch, wo fast 2000 Leute umgekommen sind. Also das sind dann so Momente gewesen, da kann man dann nicht mehr sagen, ah nein, da bricht jetzt nicht drüber. Nein, da gehst du dann einfach hin, und zwar so schnell wie möglich.
Das klingt mir auch noch krass von der Vorstellung, wenn eben so eine Fabrik zusammenkracht, das riesen Erdbeben ist. Stellen wir vor, ja, dann alle KorrespondentInnen von allen Medien gehen dann dort her. Das ist ja dann wie wahrscheinlich ein Dorf, das nochmal entsteht, um so ein Ereignis herum.
Ja, das ist so. Also gerade bei diesen Krisenfällen. Also in Nepal, wo das riesen Erdbeben war, eigentlich hat man von Delhi eine Stunde bis nach Nepal im Flugzeug. Ich hatte 24 Stunden. Wir mussten irgendwie zweimal anfliegen, sind gekreist über die Landebahn in Kathmandu, haben nicht landen, weil die Landepiste ist halt auch vom Erdbeben betroffen war. Wir sind wieder zurückgeflogen, wieder hin und irgendwann haben wir dann landen. Dann hat es natürlich auch viele Hilfsorganisationen gehabt, die vor Ort waren. Viele Hotels waren beschädigt gewesen. Ich habe dann eines gefunden, das hat zwar auch einen riesen Riss gehabt, durch das ganze Hotel, durch, auch durchs Zimmer. Aber dort war mindestens noch die indische Hundestaffel. Gewesen. Und ich dann dachte, ja gut, mindestens hat es da noch Hunde, die mich
genau 20 Hunde, die ich könnte rauskommen. Genau.
Und dort war ich auch mit einer Kollegin unterwegs gewesen vom Spiegel. Also das ist auch dann, das ist unglaublich wichtig in diesen Situationen, einfach auch für die psychische Gesundheit. Oder? Ich war dann 2 Wochen dort in dem Erdbebengebiet. Es hat permanent Nachbeben gegeben. Alles war zerstört gewesen. Die Leute waren traumatisiert gewesen, haben nichts mehr gehabt. Ja, das macht etwas mit einem. Und wenn man dann jemanden hat, der einfach mit dabei ist, dann kann man mindestens einfach mal darüber reden. Man kann darüber lachen, man kann darüber heulen. Und das ist unwichtig. Und ja, da entsteht ein Dorf. Aber alle sind auch wahnsinnig busy, weil alle müssen ja sofort berichten.
Ist mir jetzt gerade aufgefallen, vorher, wenn du Sachen erzählst, mir kommen immer gerade 7 Fragen in den Sinn, die es mich noch wundern würde, um mehr zu erfahren. Noch kurz bei dem Bild vom Dorf. Du sagst, man muss dort her und darüber berichten. Wenn dann alle dort berichten, ist nicht auch so der Hang, dass alle vielleicht auch so ein bisschen ähnliche Geschichten machen? Dass man sich irgendwann vielleicht sogar fragt, warum bin ich jetzt auch noch da? Die Leute erfahren es ja eh, wäre es nicht vielleicht sogar jetzt der Moment, um eben auch wieder andere Menschen quasi in Fokus zu bringen, die auch Schlimmes gerade erleben, aber halt nicht den Fokus haben von dieser ja, von dieser Aktualität.
Also ich glaube, es wäre ein bisschen schräg, wenn ich jetzt bei dem RPB in Nepal dann irgendwie auf die Malediven gereist wäre und eine Klimageschichte gemacht
hätte. Das denke ich, aber mich würde mehr ansprechen auf die, es gibt immer so die Zyklen, oder? So wie, dann ist das Thema gerade gross und wird quasi lang bearbeitet von verschiedenen Medien und das nimmt ja dann grundsätzlich aber auch Platz weg von anderen Geschichten, oder?
Ja, was mir viel mehr aufgefallen ist und was mich auch immer mehr gestört hat, ist, man fliegt ein, also auch gerade bei dem Zusammenbruch vor Anaplas von dieser Kleiderfabrik in Bangladesch, da sind alle eingeflogen, haben darüber berichtet, sind noch nicht wieder abgezogen und dann ist das Thema, nach einem Monat ist das Thema einfach weg gewesen, oder? Weil dann war irgendwie der Tornado irgendwo gewesen und die Welt rollt weiter, die Newswelt rollt auch weiter. Und ich habe dann wie gemerkt, für mich, das hat wie nicht mehr gestimmt. Und dank dieser Freiheit, die ich auch hatte, auch von SRF Sachen auch ein bisschen in meinem Stil zu machen, ich bin dann sehr regelmäßig zu diesen Leuten zurückgegangen.
Das finde ich sehr geschickt, ja.
Und also da ist dann auch das eine Buch, also es sind eigentlich 3 Bücher dann daraus entstanden, ja. Weil ich wirklich einfach dann bei mehreren Leuten, die ich getroffen habe, bei Recherchen, und ich gemerkt habe, hey, die Geschichte ist zwar jetzt vorbei, aber die Leute leben ja dann weiter. Also dort habe ich eine Frau getroffen, die Rosina, die ist Kleider, also Näherin in dieser Fabrik. Die Fabrik ist zusammengefallen, sie ist darunter gelegen. Ihre Schwester ist gestorben und sie hat aber überlebt. Und bei ihr hat es dann so ein Loch gegeben am Fußende. Man hat sie gesehen, sie lebt noch. Sie haben sie nicht rausziehen können, weil so ein Betonpfeiler auf ihrem Arm gelegen ist. Mhm. Und am Schluss ist sie 3 Tage dort gelegen und hat eigentlich gedacht, ja, es holt mich niemand raus. Und am Schluss haben sie eine Sage gegeben, wo sie sich den eigenen Arm absagen mussten, damit sie ihn rausziehen
konnten. Wow.
Und ich habe dann die Frau besucht, die hat 2 kleine Kinder gehabt. Der Mann ist nachher noch abgehauen mit dem ganzen Hilfsgeld, das sie bekommen hat. Und dort habe ich wirklich gedacht, wie kann man so weiterleben? Oder? Wie kann man so weiterleben? Man wird dann noch, sie ist noch beschissen worden von ihrem eigenen Mann. Es ist eine arme Frau auch gewesen, sie hat alles verloren. Und dort habe ich angefangen, einfach zurückzugehen zu ihr. Und immer wieder zu schauen, hey, wie geht es dieser Frau? Was macht die jetzt? Wie überlebt die? Und habe dann aber auch gemerkt, dass sich meine Sicht auf die Leute extrem verändert hat. Also wenn ich vorne mehr so, ich glaube, mit einer Schweizer Sicht gekommen bin, im Sinn von, uns geht es ja so gut, weil wir haben wirtschaftliche Stabilität und alle Versicherungen, die wir haben können, und die armen Leute dort. Und irgendwie ist das ja auch eine rechte, es ist ja so ein bisschen von oben herab, oder? Uns geht es gut und die armen Leute dort. Aber wir können ja eigentlich nichts machen. Und je länger ich sie getroffen habe und auch die anderen, desto mehr habe ich gemerkt, wow, die Frau hat eine unglaubliche Resilienz, Stärke in sich gefunden, um das Leben wie neu zu deuten. Also sie hat dann den ganzen Fokus auf die Kinder auch. Der Mann ist dann wieder zurückgekommen. Aber sie hat auch einem Mann wie eine neue Bedeutung gegeben in dieser Beziehung. Mhm. Und als ich immer mehr gemerkt habe, okay, je mehr ich zurückgehe, je länger ich eine Geschichte verfolge, je tiefer ich komme in diesen Beziehungen, desto mehr komme ich in eine Ebene, wo ich denke, hey, ihr seid echt meine Lehrer und Lehrerinnen. Weil ich kann von euch lernen, wie man auch kann ein Leben leben und wie man mit Schicksalsschlägen umgehen kann und mit schwierigen Situationen.
Das finde ich unglaublich berührend, wie du das erzählst. Das kommt in deinem Buch vor, in dem einen, wo du geschrieben hast. Also du hast ja 2022 3 Bücher publiziert.
Das erzählen eins wäre und dann ist es immer mehr geworden.
Ich tue gerne darauf hinweisen und wenn ihr möchtet, den Titel finden, ihr findet alle Infos in den Shownotes. Momentan könnt nur noch 45% von uns abstimmen. Ich schätze es sehr, dass ich in einer direkten Demokratie leben und finde darum, das könnten eigentlich wieder ein paar Leute mehr werden, die gut abstimmen. Darum mache ich den Podcast «Politkuchen» und rede mit Leuten, die ich spannend finde, über gesellschaftlich und politisch relevante Themen. Du kannst dazu beitragen, dass es den «Politkuchen»-Podcast weiterhin gibt, zum Beispiel mit einem Beitrag via Twint auf 078 227 55 22. Danke vielmals. Dass du vorhin gesagt hast, wieso ein Wegkommen vielleicht auch von diesen kurzen Berichten, die man überhaupt kann machen fürs Radio hin zu längeren, grösseren Geschichten, eben auch zu Büchern, um diesen Menschen mehr Raum zu geben. Wenn ich mir so vorstelle, die Berichte, die du auch gemacht hast für Echo der Zeit oder ganz viele andere Medienprodukte, die ich so höre, wir reden so von dieser journalistischen Objektivität. wenn man so Sachen erlebt, wie du erlebt hast dort, ist das überhaupt möglich oder überhaupt sinnvoll, an einer Art Objektivität festhalten, wo ich jetzt mal Thesen aufstellen würde, die es eigentlich auch nicht wirklich gibt?
Ja, also ich bin, es ist natürlich so ein Begriff, wo immer diskutiert wird oder wo man auch lernt, wo ich auch gelernt habe an der Uni. Und je länger dass ich in dem Beruf bin, desto mehr muss ich sagen, es ist absolut unmöglich, weil wir kommen alle mit unseren Geschichten. Ich bin in der Schweiz aufgewachsen, ich bin geprägt von der Schweiz. Ich bin im christlichen Land aufgewachsen, auch wenn nicht religiös, aber trotzdem, das sind alle Sachen, die mich geprägt haben. Mit einer gewissen stabilen, finanziellen Stabilität. Das prägt unseren Blick auf die Welt. Und ich glaube, das Einzige, was wir machen können, ist uns sich mit sich selber beschäftigen und mit unserem Blick auf die Welt. Wie interpretiere ich eigentlich die Welt? Wie schaue ich auf die Welt? Wie schaue ich auf die Leute? Wie schaue ich auf Geschichten, auf Religionen, auf finanzielle Situationen, auf Politsysteme? Und wie ist sie geprägt durch meinen speziellen Blick? Und ich bin eigentlich, je mehr ich auf dem Beruf arbeite, bin ich eigentlich eine viel grössere Befürworterin geworden von Transparenz. Und zwar, ich meine Transparenz auch, wo stehe ich an, wo komme ich nicht mehr weiter, was macht das auch mit mir? Jetzt habe ich gerade eine grosse Reportage gemacht über israelische Soldaten und ich habe gemerkt, ich habe eben lange in Gaza gelebt und auch in der Westbank, das macht etwas mit mir. Mhm. Also ist es nicht ehrlicher, wenn ich das thematisiere, damit auch die Leserinnen und der Leser jetzt in dem Fall wissen, mit wem sie es da zu tun hat, wie ich geprägt bin. Ich glaube, es ist ehrlicher, als zu sagen, die haben das gemacht und die haben das gemacht. Und das einfach nebeneinander stellen. Sondern mehr in die Reflexionsebene gehen. Ich glaube, das hat sich schon auch wahnsinnig verändert in unserer Generation jetzt. Weil früher war der Korrespondent, und meistens waren es ja wirklich Männer, ist der, der einem die Welt erklärt hat. Mhm. Und das ist nicht mehr so. Ich glaube, heute ist viel mehr auch Raum da, dass man sagen kann, wenn man gefragt wird, also ich meine, die Gespräche, die wir ja haben, oder man kann auch im Echo, oder auch immer noch laufen, so, und die ich sehr oft gemacht habe, die Gespräche werden auch vorbereitet, man redet darüber, dass sie halt auch möglichst informativ sind.
Ich finde, ja, manchmal hört man es mega, dass es mega vorbereitet ist, und so pseudo-spontan.
Genau. Und dass da auch Raum hat, zu sagen, hey, ich weiss es nicht. Oder ich habe es nicht herausgefunden. Oder das sind jetzt ganz viele Schwierigkeiten gewesen in der Recherche. Das sind meine Schwierigkeiten gewesen. Also mehr auch in das Making-of hineingehen, damit einfach die Leute viel mehr auch auf dem Weg von der Recherche mitgenommen werden. Und für mich ist das viel wichtiger, als irgendeiner Objektivität festhalten, die es so nicht gibt. Ich meine, der Israel-Palästina-Konflikt ist das Paradebeispiel dafür. Das gibt es nicht so. Und der Konflikt ist nicht fair. Und er ist nicht ausgewogen. Also wie genau sollte man jetzt da genau objektiv darüber berichten?
Ich würde gerne auch Transparenz herstellen. Und zwar vor uns steht seit einiger Zeit ein Stück Kuchen.
Ich warte schon lange drauf.
Ich habe manchmal den Blick gesehen, aber ich war einfach gerade fasziniert am Zuhören. Und habe ehrlich gesagt den Kuchen ein bisschen vergessen. Aber ich habe Kaki-Kuchen gebacken.
Habe ich noch nie gehabt.
Ich auch nicht.
Oh, ist mega fein. Man muss dazu sagen, der Michi ist einfach ein super Koch. Ich bin dankbar, hast du den gemacht und nicht ich.
Ich laufe einfach immer an diesen Kakis vorbei und ich esse sie mega gern. Einfach so. Und irgendwann habe ich schon gefunden, es muss doch irgendwie möglich sein, dass man die noch weiterverarbeiten kann.
Das ist ja Eigenkreation.
Ich habe einfach ganz
viel... Du hast einfach Kakis schon drüber genommen.
Nein. Ich habe schon... Mir probiert Gedanken zu machen, was könnte mit Kaki gut harmonieren.
Und das ist super.
Ich habe gefunden, ich tue... also es hat so Kaki-Scheiben, die oben drauf liegen. Also ich muss vielleicht so sagen, es ist ein gestürzter Kaki-Kuchen. Also wie so einen... in Frankreich macht man das häufig, ja, dass man quasi die Äpfel auf...
Genau, den kann ich, ja.
Genau, also ich habe so einen ganz viel Zucker... und Orangen und ein bisschen Butter in einer Pfanne aufgewärmt, so ein bisschen zu einem Sirup. Und dann das zuerst auf den Kuchenboden geleert und dann die Kakischeibe drauf. Und dann den Teig fabriziert, so klassischer Teig. Aber ich habe dort im Teig habe ich noch, es gibt doch noch die Kakis, die ganz weich sind, die man auch kaufen
kann. Ja.
Die habe ich noch so in den Teig hineingemacht, dass es noch kakier wird.
Hervorragend.
Also, ich meine, Essen ist ja schon etwas, wo ich wenn ich am Reisen bin, etwas ist, was mich immer mega fasziniert und reinzieht. Ich mag mich erinnern, als ich mit dir mitgehen durfte auf eine Reportagereise, habe ich etwas am schönsten gefunden, mit dir zusammen durch die Night Markets durchzugehen und einfach alles probieren, was irgendwie dort verkauft wird. Sei es kleine Schnäckchen oder Spinnen.
Oder grosse Schnäckchen.
Grosse Schnäckchen oder Heukümper oder was auch immer.
Ja, man kann das eben auch nicht mit allen, oder? Also ich kann das mit dir und das ist, ich bin auch mega dankbar, dass du mir das könnt, weil dann habe ich endlich mal jemanden, der all diese Sachen mit mir probiert. Jetzt war ich eben in der Ande im Sommer und dort in dem Gebiet, wo ich war, bin, ist die Hauptdelikatesse sind dickärschige Ameisen gewesen. Mhm. Ormingas culones. Mhm. Und da habe ich natürlich gewusst, wem ich die mitbringen kann.
Ich habe es für das tollste Geburtstagsgeschenk gefunden, das ich bekommen habe. Die dickärschigen Ameisen. Wirklich mega crunchy gewesen, mega fein.
Mhm. Ich finde auch super. Man muss einfach mal die Blockade im Kopf ein bisschen überwinden.
Ja, und ich habe immer so ein bisschen, ehrlich gesagt, der Hang, wie sie so fein sind, würde ich sie eigentlich gerne irgendwo in ein Essen reinmachen, wo jemand kommt essen, der das halt nicht so gerne hat, wenn es weiss. Aber wenn man es nicht weiss, ist einfach, es ist eine unglaubliche Geschmacksexplosion. Mm-hmm.
Ja, und das ist so ein Geschmack, der nicht vergleichbar ist mit, also man kann es nicht vergleichen mit nichts, oder? Es ist mm-hmm. irgendwie so erdig. Und wenn man die Ameisen auch kocht, dann tut sich der Geschmack auch total verändern. Also man tut sie ja rösten. Mm-hmm. Ja, mit jeder Minute, die sie länger geröstet oder jede Sekunde oder 10 Sekunden länger geröstet werden, haben sie einen anderen Geschmack. Also es ist total faszinierend, oder? Wie sich der Ameisengeschmack verändert.
Stimmt, ich hätte eigentlich müssen einen Ameisenkuchen machen für dich.
Nein, Kack ist alles gut.
Ich stelle mir einfach vor, du bist so viel mehr Länder schon gewesen, als ich je wahrscheinlich wird sein in meinem Leben. Wenn man so viele Kulturen, unterschiedliche Menschen, Brüche und alles quasi aufsucht und auch probiert, irgendwie drin einzutauchen, um darüber berichten können. Wie ist dir das gegangen? Ist das nicht auch irgendein kompletter Overload gewesen?
Also als Korrespondentin zum Teil schon, weil ich bin ja auf die Recherchereise gegangen und ich wusste, ich muss liefern. Aha. Und zwar nicht knapp. Das heisst, ich habe immer, wenn ich 2 Wochen unterwegs bin, ich habe immer 3-4 Geschichten vorbereitet. Mhm. Ich habe aber genug Zeit gelassen, um Geschichten entstehen zu lassen. Und meine Tage waren einfach voll gewesen. Also wirklich von morgen bis am Abend Interviews, Treffen, Sachen, die man mal besuchen kann. Und dann merkt man, oh, das ist jetzt doch eine Geschichte. Und es hat wirklich, als Korrespondentin hat es zum Teil wirklich Phasen gegeben, wo ich in einem Hotelzimmer aufgewacht bin und irgendwie nicht mehr gewusst habe, in welchem Land das ich bin. Mhm. Wo ich dann auch irgendwann gemerkt habe, gut, das ist jetzt glaube ich auch nicht mehr so gesund. Also jetzt mal ein bisschen weg vom Gas. Das ist jetzt anders. Also jetzt ist ja wirklich irgendwie das ultimative Schlendertempo in dem Sinn, mhm. wo Geschichten einfach entstehen können. Da können wir noch
ein bisschen. Ja, da können wir sehr, sehr gerne darüber reden. Ich möchte dazu beitragen, dass wir zu guten Entscheidungen kommen. Im Leben, beim Führen von Leuten in Unternehmen, aber auch in der Politik. Weil, wie bis Leben rauskommt, es hängt eigentlich von 2 Sachen ab. Von Glück und guten Entscheidungen. Ich habe darum ganz viele Leute getroffen aus der Psychologie, aus der Hirnforschung, habe mich mit Menschen aus der Politik unterhalten und packe all meine Erkenntnisse zusammen mit Parodien und ganz viel Stand-up-Comedy in meine neue Show «Gute Entscheidung». Ich toure durch die ganze Schweiz. Du kannst live mit dabei sein, zum Beispiel in Bern vom 4. bis zum 8. November. In der Stadt Zürich vom 26. November bis zum 5. Dezember oder in Luzern zum Beispiel am 18. und 19. Dezember. Alle anderen Tourdaten findest du auf michaelelsner.ch. Du hast am Anfang von unserem Gespräch heute so ein bisschen salopp gesagt, ja, du triffst dann JournalistInnen von diesen Ländern, fragst dich ein bisschen aus, die haben die dicken Notizbücher, die helfen dir. Das ist ja eine grosse Aufgabe, wirklich an Quellen zu kommen, an Menschen zu kommen, die einem erzählen, wo die relevanten Geschichten vielleicht auch haben, einem auf Neues aufmerksam machen. Wie bist du da vorgegangen, um überhaupt in Kontakt zu kommen mit so Menschen?
Ja, also das erste Jahr von so einem Korrespondentenjob, so ist es mir einmal immer gegangen, ist eigentlich primär Aufbauarbeit. Also ich habe wirklich extrem viel gelesen und aus diesen Artikeln von anderen Kolleginnen und Kollegen auch einerseits Themen natürlich rausgezogen, aber auch immer Namen, Leute, die ich dachte, die könnten interessant sein. das war dann immer so ein Einstiegspunkt gewesen. Und sobald ich dann vor Ort war, eben auch zum Beispiel in Kambodscha, in Phnom Penh, dann trifft man jemanden oder treffe ich jemanden. Und die Person kennt ja dann nochmal 5 interessante Personen. Ja. Und so wächst dann einfach das Netzwerk. Und das Netzwerk am Ende war wirklich das A und das O von mir. Also von jeder Journalistin, jedem Journalist. Und das muss man pflegen. Und ich glaube, das kann man lernen zu einem gewissen Grad. Das muss einem auch ein bisschen gegeben sein. Ich mache das wahnsinnig gern. Also ganz allgemein. Eben, ich tue mich dann ein bisschen überfordern, weil ich einfach zu viele Leute treffe. Oder jetzt auch hier in der Schweiz. Oder ich packe dann immer wahnsinnig viel rein. Weil es mich wirklich auch interessiert und weil ich die Leute auch wohl treffen will. Und es ist so und so. Weil man muss die Quellen und die Leute und die Verbindungen und die Freundschaften zum Teil und die Netzwerke aufbauen in Zeiten, wo noch mehr oder weniger ruhig ist. Weil, wenn shit hits the fan, dann musst du wirklich ein stabiles Kontaktnetz haben. Ich habe das zum Beispiel gesehen in Myanmar, wo die Armee geputscht hat. Dort habe ich innerhalb von wenigen Stunden, ich glaube, dort war es sogar innerhalb von einer Stunde, habe ich herausfinden, was ist genau passiert. Und das geht nur in so einem Fall, wenn man Leute hat vor Ort, wo man anrufen kann, die einem vertrauen. In dem Fall war es enorm wichtig, dass sie gewusst haben, wer bin ich. Bin ich jetzt irgendein Spitzel, verrate ich sie oder nicht, über welche Kanäle wir kommunizieren. Und das muss man vorgängig aufbauen. Also das ist ja das A und so, glaube ich.
Und wenn die Sprache ja nicht redest von diesen Menschen, wer hilft dir dabei?
Das sind eben meistens lokale Journalistinnen und Journalisten, die dann übersetzen. Jetzt zum Beispiel im Fall von Myanmar sind das Leute, die, also dort habe ich dann sofort natürlich, man nennt die Stringer oder Fixer, also eben lokale Leute, die eine zentral wichtige Rolle spielen. Also ohne die gäbe es fast keine Auslandberichterstattung. Oder es gäbe halt nur Auslandberichterstattung mit Diplomaten, mit Politikern, mit Leuten, die Englisch reden, Französisch reden, die Sprache, die man gerade selber kann. Und das wäre natürlich eine sehr dünne Schicht von der Gesellschaft abbilden. Aber jetzt im Fall von Myanmar habe ich dann schon sofort meine Stringer angeläutet vor Ort und gesagt, hey, kannst du für mich rausgehen und schauen, was passiert da genau auf der Straße und kannst mir darüber berichten. Oder kannst du auch schauen, eben, kannst du mit dieser Shopbesitzerin dort an dem Ecken noch mal reden und schauen, was ist da passiert dort. Ja. Aber das sind dann wirklich so ein bisschen die Augen und Ohren von einem, wenn man nicht vor Ort ist.
Ich mit dir auch mitreisen dort in Kambodscha, habe ich unglaublich faszinierend gefunden, wie man so Menschen trifft. Zum Beispiel, du hast den einen Rapper interviewt, der in den Knast gekommen ist, weil er, so wie ich den Eindruck hatte, einen Song gemacht hat, der angeblich regierungskritisch war. In meinem Eindruck war es so, hey, das ist so ein Rapper wie vielleicht ein Grice in der Schweiz und der macht einen Song, aber in der Schweiz ist es okay und in Kambodscha ist es aber strafbar und er kommt mehrere Jahre eigentlich in die Kiste. Und du hast ihn dann quasi so weit gebracht, dass er sogar, glaube ich, gerade nachdem er rausgekommen ist, ein Interview gegeben hat und eigentlich wieder riskiert, um zurück in die Kiste zu kommen. Aber es war ihm wie mehr wert, um seine Geschichte zu teilen und den Menschen Mut zu machen, um aufzustehen gegen das Regime. Also, was geht dir durch den Kopf, wenn du so Leute triffst, die ihr Leben riskieren?
Also schon natürlich eben, wie privilegiert wir da sind und wie mutlos wir oft sind. Wo ich schon gemerkt habe, für mich als ausländische Berichterstatterin, ich hatte mehr Spielraum als die Lokalen. Also das, was ich machen konnte, da bin ich rausgeschossen worden aus Ländern. Also aus Vietnam bin ich zum Beispiel rausgeflogen, weil ich eine Recherche gemacht habe, wo...
Stimmt, ja.
Wo es ist dort um einen riesigen Umweltskandal gegangen. Und ich habe gewusst, die lokalen Journalistinnen und Journalisten, die können das nicht machen, die kommen ins Gefängnis, wenn die das machen. Und ich habe das können machen. Ich habe auch die Unterstützung von den Lokalen. Ich bin dort mit Hilfe von einem Bischof, der mich dann mit seinen Priester losgeschickt hat, dort an die Ohren kommen, da können mit diesen Leuten reden.
So Sister Act Style, ja. Also quasi eingeschlüsselt so in der Klostergemeinschaft.
Ich habe wirklich auch eine Nacht in dem Kloster übernachtet. Und dann am nächsten Tag bin ich dann auf Hanoi geflogen und dort, dort haben sie dann schon auf mich gewartet. Und dann haben wir noch darüber, sie haben mich dann rausgefallen, also haben mir dann gesagt, okay, nächsten Flüger direkt nach Bangkok.
Aber das ist eine unkritische Situation. Das könnte einfach, die könnten dich auch einlochen. Irgendwo.
Ja, das könnte jetzt. Aber ehrlich gesagt, also diese Situation muss ich wirklich erzählen, weil die ist. die Situation ist eben. Also ich habe auch gemerkt, in Filmen hat es auch ganz viel Absurdität drin. Und egal wo man ist, man begegnet immer Menschen. Also ich habe dann dort die zwei Geheimdienstagenten, oder was auch immer das für Agenten waren, die mir angepasst haben am Gepäckband und gesagt haben, okay, sofort, du musst jetzt sofort aus dem Land raus. Und er hat gesagt, ja, ist jetzt aber nicht so nett, oder? Jetzt, ich bin doch eigentlich Gast da, jetzt schiessen die mich raus. Ja, du musst jetzt den Flug buchen. Und er hat gesagt, ja, nein, das könnt ihr jetzt nicht machen. Also wenn, dann finde ich, dann müsst ihr mir das Ticket zahlen. Und dann haben wir hin und her verhandelt und dann haben sie auf einmal gesagt, so, okay, we make 50-50. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann machen wir aber auch das Hotel in Hanoi und meinen Guide in Hanoi und so, wenn ich schon gebucht, dann machen wir auch 50-50. Weil den kann ich ja jetzt alles, das kann ich alles nicht mehr brauchen. Und am Schluss haben sie gesagt, also gut, wir übernehmen es. Und dann haben sie mir das Gocki gebracht und einen Hamburger gebracht. Und ich habe gemerkt, bei aller Seriosität, und sie sind mir wirklich nicht von der Seite gewichen, bis ich im Flugzeug war, hat es immer auch eine menschliche Komponente. Und wenn man die sieht und die auch kann ein bisschen spielen lassen, dann wird das Leben einfacher und auch die Arbeit einfacher. Und ich glaube, es braucht dann schon auch eine gewisse Hartnäckigkeit. Also auch in Sri Lanka haben sie mir rausgefallen, nachdem ich an einer Pressekonferenz mit der Regierung zwei kritische Fragen gestellt habe. Dort ist mir dann wirklich die internationale Pressegemeinschaft zu Hilfe gekommen. Also das sind dann internationale Journalisten, die darüber berichtet haben. Und am Schluss hatte ich dann ein Mittagessen mit dem Präsidenten. Und habe dann aber auch gemerkt, das war gerade nach dem Krieg, das war 2010, gerade nach dem Ende des Krieges in Sri Lanka. Und durch das, dass ich Ausländerin war, eben sie hätten mich rausschiessen können, und dass ich Frau bin, und ich glaube, das ist eine Frage, die mir auch immer wieder gestellt wird, wie ist das denn als Frau und so, wo ich das Gefühl hatte, ich habe so viel mehr Spielraum und Freiheit. Also ich bin dann mit dem Rajapaksa dort am Tischende gesessen, ich habe ein Radiointerview geführt und...
Es klingt so. Ja, da habe ich noch ihn getroffen. zu einem Tal.
Er hat dann ganz viele Berater gehabt, die immer reingeredet haben. Und wir haben dann das Interview gemacht und ich habe dort wirklich auch alle kritischen Fragen gestellt. Und das ist aber gegangen, weil wir beide, er hat mich probiert irgendwie zu charmieren und ich habe gewusst, naja, ich habe auch jetzt den Spielraum, ich nutze das aus. Das Problem war am Schluss, gewesen, wir haben Suppe serviert bekommen und der hat so geschlürft, dass wir einfach nichts von diesen Aufnahmen können brauchen können, weil es immer die Schlürfgeräusche drauf hat. Aber ja, also das sind wirklich...
Das hätte ich mega gerne gehört. Das wäre ein grossartiger Echo-Beitrag gewesen.
Irgendwo im Archiv. Also ich habe dann etwas gemacht, aber...
Das war Karin Wenger aus Sri Lanka.
Aber ich habe wirklich... Also auch in Sri Lanka... Die Leute werden umgebracht, Journalistinnen und Journalisten, oder sie kommen ins Gefängnis. Und als ausländische Journalistin werde ich im höchsten Maß wahrscheinlich einfach rausgeschmissen. Natürlich, es gibt auch Risiken. In Afghanistan war das anders. Oder? Dort war auch das Risiko, gewesen, einfach Leib und Leben wegen Entführungen und wegen Bombenanschlägen. Das kann man zum grossen Teil nicht mehr beeinflussen. Das muss man zum Teil auch einfach eingehen.
Was machst du in solchen Situationen, wenn du Angst hast?
Sie aushalten. Ich glaube wirklich, sie aushalten. Und also gerade in Afghanistan, ich bin sehr gerne auf Afghanistan, weil das gastfreundlichste Land überhaupt ist auf dieser Welt. Also ich war immer sehr aufgehoben gewesen. Ich hatte Leute, die sich um mich gekümmert haben, auch Familie, die ich Geborgenheit hatte, die mir geholfen haben in vielem. Aber es war natürlich auch ein gefährliches Land gewesen. Dort habe ich immer probiert, möglichst low-profile zu gehen. Also eben nicht irgendwie mit den gepanzerten Wagen und irgendwie einem gesicherten 5-Sterne-Hotel, sondern in den kleinen Gästehäusern, bei längeren Reisen mit der Burka, dass ich wirklich auch mich bewegen konnte, an unterschiedlichen Orten. Aber ja, dort hat es schon Momente gegeben, wo ich Angst hatte. Also ich weiss noch, eine Nacht, das haben wir auch, bin ich mit der Kollegin von der NZZ gewesen, wir haben im Gästehaus übernachtet und wir haben beide fast nicht geschlafen. Und am Morgen sind wir beim Zmorgen gesessen und haben uns angeschaut und gesagt, hey, wir haben keine Fluchtmöglichkeit. Wenn das Gästehaus gestürmt wird, das hat dort mehrere Gästehäuser gehabt, die es gestürmt haben, Taliban, wir hätten nicht flüchten können. Und dann haben wir eine private Unterkunft gesucht, dass wir einfach ein bisschen sicherer sind. Mhm. Und vor Ort muss man dann natürlich auch funktionieren. Das heisst, die Angst darf auch nicht überhand nehmen, also dass man einfach nicht mehr funktionieren kann. Aber ich habe es schon gemerkt, als ich dann abends zurückgekommen bin, dort noch auf Neu-Delhi, ich habe 2 Wochen gebraucht, dass ich wieder erholt war. Weil es einfach es ist eine grosse Anspannung war, die ist dann abgefallen. Es war ein grosser Stress gewesen, und dann habe ich schon gemerkt, ich muss mich da ausgleichen.
Gibt es da psychologische Betreuung, die einem zur Verfügung gestellt wird von einem Medienhaus?
Ja, das ist wird ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Also, ich habe das einmal eingefordert, als ich einfach zu viel Krieg hintereinander gemacht habe. Ich habe die Rohingya-Krise gemacht, die Rohingya, die vertrieben worden sind aus Myanmar, dann direkt weiter in den Drogenkrieg in den Philippinen und direkt vom Drogenkrieg in die besetzte Stadt Marawi, die vom Islamischen Staat besetzt worden ist. Und dort habe ich nachher gemerkt, ich habe nicht mehr geschlafen, ich habe nicht mehr gegessen, ich bin komplett neben mir gewesen. Und dann habe ich gesagt, hey, jetzt brauche ich Hilfe. Und bin dann dort auch zu einem Psychiater, der gesagt hat, PTSD, da müssen wir jetzt mal schauen. Ja, und das ist dann natürlich schon übernommen worden. Aber man muss schon lernen, man ist als Korrespondentin, Korrespondent doch, man hat wahnsinnig viele Freiheiten, aber man muss auch sehr, sehr selbstverantwortlich sein. Und das bedeutet halt auch, dass man muss sich spüren. Also auch genug früh merken, hey, jetzt ist es glaube ich, zu viel. Also ich habe nachher auch wirklich mehr Pausen gemacht. Eben, dann nicht gerade irgendwie 3 hintereinander, schwierige Konflikte.
Das ist dann wirklich einfach absolut crazy vor. Also es gibt ja bei uns ganz viele, die mir sagen, hey, ich kann News nicht mehr konsumieren, weil es mir einfach zu viel schlimm so passiert. Und dann du bist wirklich dort. Das ist ja...
Ja, das ist zum Teil wirklich überfordernd, weil ich glaube, die ganz grosse Herausforderung ist, dass man nicht abstumpft, sich nicht zurückzieht, sich nicht verschliesst. Mhm. Weil ich glaube, am Ende eine gute Berichterstattung, die nicht einfach nur Analysen ist, sondern wo man spürt, um was es geht, bedingt, dass man selber als Berichterstatterin auch spürt und in Beziehung tritt mit diesen Leuten. Und wenn das so schwere Schicksale sind, das berührt einem. Und das macht etwas mit einem. Und ich glaube, das ist per se nicht schlecht. Also ich habe mehr als einmal gekühlt am Abend irgendwie im Hotelzimmer, weil ich einfach gemerkt habe, das ist unglaublich, das Schicksal, das jetzt den Menschen streit. Aber dann eben lernen, damit umzugehen und genug Pause einlegen. Also sich einfach auch immer wieder zentrieren, wieder heilen, wieder ganz werden, um dann wieder zu gehen. Weil nur wenn man gesund ist, kann man auch so einen Job über längere Zeit machen. Und ich meine jetzt physisch und psychisch gesund. Mhm. Und das muss man wie lernen, glaube ich. Und was ich auch gemerkt habe, also ich meine, von diesen Recherchereisen, da kommt ja am Ende nur ein kleiner Teil kommt dann in einen Bericht. Ja. Beziehungsweise ich habe irgendwie 5 Stunden Interviewmaterial und dann gibt es einen 3,5, oder wenn ich noch fürs Radio geschafft habe, dann gibt es einen 3,5-minütigen Rendezvous- oder Echo-Bericht. Das habe ich zum Teil ein bisschen frustrierend gefunden. Gleichzeitig habe ich dann je länger je mehr gemerkt, dass vielleicht meine Aufgabe eben nicht nur ist, um darüber zu berichten, hier in der Schweiz, sondern um auch dort zu sein und to bear witness. Also wirklich, um die Geschichte zu sehen, auch den Leuten, die dort sind, eine Möglichkeit zu geben, um sich auszudrücken. Und ich habe gemerkt, in den allermeisten Fällen, die Leute wollen reden. Sie wollen ihre Geschichten erzählen. Sie wollen irgendwie gehört werden. Und ich glaube, heute, das ist eigentlich genauso ein wichtiger Teil von dem Beruf, wie das, was nachher über den Sender läuft oder noch in der Zeitung ist oder in einem Magazin ist.
Viele Leute, die Berichte konsumieren, die sagen ja häufig momentan auch so, hey, ich habe kein Vertrauen mehr in journalistische Arbeit. Ich berichte ja eh, was ich will. Wenn ich jetzt dir so zuhöre, finde ich es unvorstellbar, dass man irgendeinem nicht vertrauen können. Also ich habe wie so ein hundertprozentiges Vertrauen. Hey, wenn Karin einen Bericht macht, die macht das mit ganzem Herz. Sie will es so überbringen, dass es möglichst das Bild von dieser Wahrheit, die du jetzt dort wahrnimmst, transportiert im besten Wissen und Gewissen. Ich frage mich immer wieder mal so, wie könnte man es schaffen, wieder ein Vertrauen herzustellen in den Journalismus? Was müsste in der Medienszene passieren, dass das wieder möglich ist, dass man vertraut, weil ich nach wie vor finde, Journalismus, der funktioniert, ist eine wichtige Stütze von einer Demokratie, dass die funktioniert.
Also ich glaube...
Das ist eine grosse Frage.
Ja, ich glaube wirklich... die Frage ist ja vielleicht auch, was verhindert es? Dass man kann genug in die Tiefe gehen, dass man kann genug Abklärungen machen kann. Und was das verhindert, ist zu wenig Zeit, zu wenig Geld, zu wenig... Ja, einfach zu wenig. Weil man dann, also wenn ich hätte müssen, jeden Tag einen Bericht liefern, ich hätte nicht mehr können gleich sorgfältig arbeiten, wie man hat mir vertraut. Ich mache es nach bestem Wissen und Gewissen. Ich investiere genug Zeit und man hat mich machen. Aber die Tendenz, und das sehe ich jetzt als freie Journalistin, ich meine, die Tendenz ist so abnehmend, was die Ressourcen anbelangt. Es gibt immer weniger Geld, es gibt immer weniger Zeit. Jetzt als frei, ich meine, man muss für jede Spese muss man irgendwie verhandeln und dann gibt es vielleicht 200 Franken. Also es ist wirklich auch eine Ressourcenfrage und eine Geldfrage. Man muss sich das können leisten, sorgfältig zu berichten, sorgfältig zu recherchieren. Ich meine, ein grosser Teil ist die Recherche, jemanden können rauszuschicken. Und mir macht das Sorgen. Mir macht das Sorgen, weil ich sehe das jetzt selber, also eben als frei. Ich sehe es einfach, wenn ich die Medienlandschaft anschaue, nicht nur in der Schweiz, sondern in der Welt. Ich sehe Polarisierung in den USA. Also polarisierte Medien führen noch zu einer polarisierteren Gesellschaft und natürlich vice versa, oder? Und das ist keine gute, gesunde Entwicklung für eine ausgewogene, gut informierte Gesellschaft.
Die grosse Frage, wer bringt die Kohle rein, dass man wieder Zeit hat für fundierten Journalismus?
Ja.
Vielleicht ein Aufruf an all die Menschen, die vielleicht hören, die finden, hey, ich würde ihnen gerne einen Money kaufen, aber ich könnte vielleicht auch investieren in eine Plattform, die Journalismus ermöglicht.
Ja, wäre ich absolut dafür.
Karin, ich finde es unglaublich toll und spannend, mit dir zu reden. Ich könnte, glaube noch ganz, ganz lang weiterreden.
Wir sind schon in der Schlusskurve.
Ja, wir könnten gerne noch mal ein bisschen Kuchen essen. Und ich habe etwas, was ich dich im Fall nie gefragt habe, wo ich schon nicht ganz sicher bin, wie du jetzt vorher erzählt hast, du hast bei gewissen Ländern Probleme gehabt, bist vielleicht rausgeschmissen worden, wo wir zusammen in Kambodscha unterwegs waren. Hast du mich mitgenommen in das riesig grosse Regierungsgelände, wo wir den Chefsprecher vom damaligen Premierminister getroffen haben. Also du hast ihn getroffen und mit ihm ein Interview gemacht. Und wo das Interview mit dem durch war, ich habe also recht als schwieriges Gespräch in Erinnerung.
Es war ziemlich aggressiv. Ja.
Ein sehr aggressiver Mensch. Also ich hatte ein bisschen Angst gehabt, auch um dich. Du stellst jetzt wieder eine Frage und er wird immer hässiger und wird ein bisschen rot. Und so. Einfach gespürt, es kommen so alle tiefen Zwänge, die er hat, rauf. Und dann am Schluss von dem Gespräch hast du dem ja gesagt, ah, schau, und da ist jetzt noch Michael, er ist von meinem Social Media Team, er macht jetzt noch ein Interview für Social Media mit ihnen. Und dann hast du auch von Filmen und ich habe dann irgendwie so aus dem Stegreif raus dem also von Fragen stellen.
Haben wir das abgesprochen? Das
ich weiss es ehrlich gesagt nicht mehr, weil ich habe dann gefragt, also ich habe gefunden, ich probiere so ein bisschen die Stimmung so ein bisschen aufzuwerten und ich habe ihm einfach gesagt, ich finde den Schmöcki sehr fein. Was er denn für ein Parfüm hat? Weil ich habe im Büro dort irgendwo gesehen, so ein Parfüm umeinander liegen. Das ist so ein bisschen irritiert und hat irgendwie erzählt, was er so sich anstreicht. Und dann gegen den Schluss habe ich immer andere Fragen noch gestellt, zum Beispiel die eine Frage, die ich letztes Mal das Video angeschaut habe, war, wäre er attraktiver fände, der kambodschanische oder der thailändische Prinz. Dort ist er dann noch etwas verwirrter geworden und hat das Interview dann auch abgebrochen. Ich habe mich immer noch gefragt, hast du uns rausgeknallt aus dem Gebäude? Hat das irgendwie mal noch Konsequenzen gehabt für dich?
Nein. Ich glaube, das war sogar meine allerletzte Kambodscha-Reise. Also ich habe den noch nie mehr gesehen. Ja, und meistens, also meine Erfahrung ist schon, Sachen versauern dann auch. Aha. Man muss ein bisschen Zeit geben. Und dann ist, also, ja, mir ist dann eine andere Geschichte jetzt in den Sinn gekommen mit dem Hauptsprecher in den Philippinen, vom Präsidenten dort, der auch total ausgeartet ist. Und ich dann wirklich auch relativ fluchtartig habe das Land verlassen, weil ich dann so bedroht worden bin auf Social Media. Ja, und dann zwei Minuten später ist das versorgt gewesen, dann bin ich wieder eingereist. Also, ja, ich glaube, man muss, ein paar Sachen muss man auch ein bisschen aussitzen.
Ich bewundere deinen Mut, wie du immer wieder frisch trainieren gehst, auch wieder zurück auf Vietnam reisest. Was war die letzte Erfahrung in Vietnam?
Die letzte Erfahrung in Vietnam war die mit dir.
Und ah, okay.
Ich weiß nicht, ob ich wieder reinkomme.
Ja, ich komme sehr gerne wieder mit, falls du irgendwie eine Recherchereise vorhast, wohin auch immer. Du darfst dich gerne um Kaki-Kuchen widmen. Ich will zum Schluss sagen, wenn jemand mehr möchte erfahren über das Leben von Karin Wenger, es gibt diverse Möglichkeiten. Wir haben darüber geredet, du hast im 2022 drei Bücher rausgebracht. Alle wirklich wärmstens zu empfehlen. Das eine hat den Titel «Verbotene Lieder», eine afghanische Sängerin verliert ihre Heimat. Dann das zweite Buch «Jakob, der Gefangene», eine Reise durch das indische Justizsystem. Und das dritte Buch «Bis zum nächsten Monsun», «Menschen in Extremsituationen». Wenn ihr die Titel nochmal hören wollt und schauen, wo ihr sie bestellen könnt, schaut in den Shownotes nach. Und du bist aktuell, wir haben jetzt gar nicht darüber geredet, mit dem Segelboot, mit dem Mabul unterwegs. Das Ziel von dir und deinem Partner ist, über den Pazifik zu segeln.
Schon länger.
Ich glaube, da müssen wir eine eigene Folge dazu machen. Können wir gerne mal machen. Wenn ihr mehr wollt wissen, wie es ist auf dem Segelboot zwischen Paradies und Albtraum, grosse Empfehlung, hört den Podcast, den Boatcast von Karin Wenger. Infos dazu gibt es auch in den Shownotes. Das war es vom Politkuchen mit Michael Elsner und mit Karin Wenger. Schön, dass du da warst, Karin.
Danke vielmals.
Probiere ich mal den Kakekuchen zu schlürfen, so wie der srilankische Präsident. Wenn du dazu beiträgst, dass es den Politkuchen-Podcast weiterhin gibt, dann schicke ich dir mein heutiges Kuchenrezept mit allen Details und Backtipps zum selber nachbacken. Gute Zeit, bis bald.